Unternehmer-Jam-Sessions.
Nenn mich den Mac ohne Donalds, den King ohne Burger. Ich bringe wie ein Gestörter jeden Freitag neue Podcast-Burner. Dieser Line von Sam Deluxe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session. Und ich freue mich, Thorsten Laudi ist am Start. Wir hatten uns ja Anfang des Jahres, nee, dass die Folge rauskommt Anfang des Jahres, wir haben uns letztes Jahr gesehen. Ja. Da haben wir eine richtig coole Folge zum Thema Skaten und Basketball aufgenommen. Und der Kreis schließt sich, das muss ich gerade mal hier einwerfen. Ich war letzte Woche Freitag auf einem Netzwerktreffen, sage ich mal. Und da haben wir über Veranstaltungen gesprochen. Hat dir das schon erzählt?
Nee, noch nicht.
Und da hatte mir derjenige erzählt, dass er letztes Jahr selber eine Veranstaltung geplant hat. In Göttingen war das. Und in Göttingen gibt es wohl auf dem Berg eine Skaterhalle. Und da wollte er eine Veranstaltung machen. Im Winter ging aber nicht, weil wegen heizungstechnisch irgendwie gibt keine Heizung und da wäre zu kalt gewesen. Und da hatte ich sofort das Bild vor Augen, wie geil wäre es, in der Skaterhalle eine Fuck-Up-Night zu machen. Na, allein wegen dem Aufstehen, Sinn. Hinfallen und so, das ja. Fand ich richtig geil. Fand der Gott sei Dank auch richtig geil. Und da gucken wir mal, ob wir das dieses Jahr umsetzen. Yes, das nur als Einstieg zur letzten Folge. Verlinken wir mal, dass ihr es gerne anhören könnt, was wir da gequatscht haben. Heute bist du da, da haben wir sogar angeteasert, dass du zurück bist bei Immergrün.
Genau. Erst einmal vielen Dank für die Einladung, Thorsten.
Ja,
ne? Ich komme gar nicht zu Wort hier.
Ja, das ist leider bei mir auch nicht so. Das war nicht zu Wort, das muss man sich hart erkämpfen.
Ja, ich freue mich wieder hier im Frechen zu sein. Bin auch heute staumäßig einigermaßen ganz gut durchgekommen in den heiligen Hallen hier bei dir. Und ich hoffe, wir haben was Spannendes zu berichten heute.
Ja, ja, wir droppen erstmal Knowledge. Frechen gehört nicht zu Köln, wie wir gerade gelernt haben. Knowledge gedroppt. Jetzt können wir uns über Immergrün unterhalten.
Ja, gerne.
Nee, spannend auf jeden Fall. Weil du bist ja zurückgekommen und Immergrün hat sich ja sehr stark verändert, was das Geschäftsmodell, sage ich mal, angeht.
Genau.
Es gibt, glaube ich, keinen Kausalzusammenhang jetzt mit deiner Rückkehr. Aber es ist ein guter Zeitpunkt. Und Idee ist ja mal, die Leute draußen zu informieren, wie das Geschäftsmodell Immergrün, was ist das jetzt, 4.0, 5.0, 23.0, einfach um eine Zahl zu nennen.
Da ich ein paar Jahre raus war, kann ich es nicht sagen. Ne? Also ich hatte ja, du hast ja kurz angerissen, wir haben es letzte Mal vielleicht auch kurz gesagt, ne? Also ich war die ganze Zeit der Franchise-Branche mich treu geblieben. Ne? Allerdings habe ich für andere Unternehmen gearbeitet, auch in der Franchise-Expansion, Franchise-Management. Ne? Das war auch einmal Gastro, da Jahre für Mundfein und dann nochmal 7,5 Jahre für den Studienkreis, da die Geschäftsführung vom Franchise-Bereich gemacht. Und letztendlich war ich länger bei Immergrün raus, als ich damals für Immergrün gearbeitet habe.
Ach, krass, so, echt? Ja, hat das gar nicht gedacht?
Mir gefühlt kommt es mir anders vor, weil ich denke, Immergrün ist so mein Leben, mein ganzes Leben. Und ich glaube, ich war 8 Jahre bei Immergrün oder 8, 9 Jahre bei Immergrün seit Start und war dann 10,5 Jahre wirklich raus. Und da mag der Mitgründer und Geschäftsführer, mit dem ich ja regelmäßig dauernd durch Sport, Family und so immer im Kontakt halt. Und wir haben immer mal gesprochen, Mensch, willst du wieder zurückkommen? Und jetzt hat sich letztendlich dann eine gute Gelegenheit ergeben und auch die Veränderungen, die da schon angestoßen worden sind bei Immergrün, also viel, viel Positives, Gutes, viel Aufbruchsstimmung, kann ich gleich nochmal einen Teil drauf angehen, haben mich dazu bewogen zu sagen, Mensch, gehst du wieder zurück, solange noch ein bisschen Sprit im Tank ist. Ne, solange
noch in welchem Tank? In deinem Tank oder im Immergrün-Tank?
In beiden Tanks.
In beiden Tanks. Aber ist es nicht so, dass jetzt eigentlich 20 Jahre Immergrün ist? 2005
ja,
war doch der
richtig,
erste Store,
ja,
oder?
Genau.
Ne? Geil, Glückwunsch.
Danke dir. Ne? Also die müssen wir bis September müssen wir den noch voll machen. Ne?
Ja.
Also da darfst du gerne gratulieren.
Wir.
Da machen wir bestimmt auch irgendwas Geiles. Ne? Also 20 Jahre Immergrün darf mal eine Party wert sein. Und vielleicht nur ganz kurz, ich weiß nicht, ob jeder Immergrün kennt. Ne? Wir sind ja, leben ja in so einer Franchise-Gastro, ich weiß nicht was, Blase. Ne? Deswegen, wir kennen alle Systeme untereinander, kennen alle Gründerstories. Und ich würde vielleicht mal kurz, bevor wir wirklich in Details eingehen, vielleicht mal zwei, drei Sätze
mach mal gerne
zu sagen, wo wir gerade sagen, Rückblick hatten, wo wir gegründet haben, eben 2005, ne, erster Laden, 2005, E-Skate Berlin war es so. Wer hat's gemacht? Also 3 Studenten, das war der Marc, Axel und ich letztendlich, alle mit einem kaufmännischen Hintergrund, null Ahnung von Gastro gehabt und kamen auf die glorreiche Idee, halt ein Gastrounternehmen aufzumachen, ne, was man halt so macht nach dem Studium.
Ja,
ne?
Vor allem in Berlin-Marzahn, ja, ne? Also mehrere mutige Schritte direkt.
Hintergrund war da, wir wollten ins Einkaufscenter mit Immergrün und die waren damals das eins der wenigen, die einen Foodcourt hatten.
Mhm.
Und unser Gedanke war, okay, wir bieten Säfte, Smoothies, Salate an und da war es noch nicht so wie heute. Das Thema Smoothies kann noch keiner. Heute gibt es ja Smoothies überall im LEH, also Lebensmitteleinzelhandel. Der Begriff ist gängig, das war früher halt nicht der Fall. Ne? Das heißt, wir mussten den oft noch erklären, wenn irgendwo stand, wir verkaufen Smoothies, aber was ist das denn überhaupt, was macht ihr denn da? Ne? Also wir haben viel mit Verkostung, Proben gearbeitet, um diesen Begriff erstmal da publik zu machen und was ist das für ein Produkt. Waren auch sehr erfolgreich, nach vielen Anfangsschwierigkeiten muss man natürlich sagen, wir mussten es wirklich hart erlernen, auch das Business, weil das ist halt auch ein knallhartes Business in der Gastro. Und aber irgendwas müssen wir auch richtig gemacht haben, dass wir jetzt bald 20 Jahre feiern können. Ne?
Kann ich mal ganz kurz nur dazwischen grätschen, weil wir haben dazu auch eine sehr spannende Folge mit Marc mal aufgenommen. Das war, glaube ich, die dritte Podcast-Folge, die rauskam, wo Marc erzählt von dem unternehmerischen Werdegang von Immergrün. Also werden wir auch verlinken, ist super spannend. Aber es ist schön, eine andere Sichtweise nochmal zu hören.
Und ich könnte jetzt die ganzen Storys erzählen, die gibt's wahrscheinlich in dieser Folge auch drin. Also ich weiß noch, der erste Tag, ne, also früher war es so, wenn ein Center neu eröffnet hat, ist nicht mehr wie heute, dann haben die Leute das Center gestürmt. Ne? Also man hat aus dem Laden, ist ja Thekenverkauf mit Food Court rausgeguckt, und man hat nur Menschenmassen gesehen. Ne? Man wurde da durchgeschoben, wirklich. Und wir haben den ganzen Tag gearbeitet, gerödelt mit unserem Team, also mit den Leuten, die wir da hatten und Aushilfen. Und wir haben gedacht, wer weiß, was wir für einen Umsatz haben. Ne? Und wir haben 500 Euro gemacht.
Und also, kam sich aber vor wie 5000 wahrscheinlich.
Also gefühlt. Ne? Blut und Schweiß, Blut gab es wirklich auch, ne? Weil sich der Magen in den Finger geschnitten hatte mit den neuesten scharfen Messer da. Sorry, Marc, dass ich das jetzt hier droppen muss. Und und heute ist, wenn ich denke, 500 Euro macht ein Mitarbeiter alleine gefühlt. Ne?
Ja.
Und da waren wir mit, ich weiß nicht, x Leuten am Rumrödeln und haben uns abgefeiert für 500 Euro am Tagesende. Ne? Aber so ist halt die Entwicklung. Das heißt, ist ja auch der Vorteil natürlich für Franchise-Interessenten oder Franchise-Partner, dass sie sagen, okay, diesen harten Weg, den wir damals gegangen sind, ne, den muss nicht jeder nochmal gehen.
Mhm.
Und war eine spannende Zeit, die möchte ich nicht missen. Und wie gesagt, da gibt es 1000 gute Anekdoten natürlich drüber.
Ja, also in der Folge geht Marc auch sehr tief, spricht auch von der Krise, von der Bubble-Tea-Krise, der Gastro-Krise und so. Also ist wirklich eine spannende Folge, kann ich nur empfehlen. Vor allem umso schöner, ne, weil auch es Immergrün jetzt auch nach 20 Jahren immer noch am Start ist. Und nur noch eine Anekdote, dann kannst du gerne gleich weiter erzählen, ist, ich hatte ja gerade gesagt, ich war in Göttingen, wo ich mit der Skaterhalle. Und der Typ, der mir das erzählt hat, den hatte ich ja neu kennengelernt und hat so ein bisschen erzählt, was ich gemacht habe. Unter anderem, dass ich auch bei Immergrün Franchise-Nehmer war, 10 Jahre lang. Und seine Reaktion war, das war total cool. Ja, Immergrün, das ist doch so ein richtiges Unicorn, oder? ist es.
Ja, noch nicht ganz, aber bald hoffentlich.
Ja, aber auf jeden Fall Pionier. Ne? Pionier, hast du ja gerade nochmal gesagt. Weil wie gesagt, damals kannte ja wirklich niemand Smoothies oder die wenigsten.
Also ich hatte gerade gesagt, ne, wir haben nicht alles richtig gemacht, aber wir müssen wohl mehr richtig als falsch gemacht haben. Ne? Trotzdem denkt man immer, wenn man so zurückguckt, denkt man häufig, beschäftigt man sich mit Sachen, wo man sagt, okay, das hätten wir optimieren können. Man ist ja schon selbstkritisch und sagt, okay, das hätte noch besser laufen können, das hätte man anders machen können. Ne? Aber irgendwie muss man sich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, okay, wir haben 20 Jahre, uns gibt's noch. Es gibt viele Systeme in der Gastro oder auch natürlich in anderen Branchen, die gibt es halt nicht mehr. Ne? Mhm. Die sind aufgekommen, neue Konzepte oder auch ältere, die sind einfach verschwunden, weil sie sich nicht an die Zeit angepasst haben. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Immergrün, diese Flexibilität. Ne? Dass wir sagen, okay, wir sind relativ nah an der Zeit, passen uns immer an. Und da sind wir seit letztes Jahr auch genau in dieser Phase. Letztendlich befinden wir uns auch wieder Thema extreme Anpassung an den Markt, an die Kundenwünsche, an was Franchise-Partner benötigen, um erfolgreich zu sein. Und ja, das ist gerade unser Weg.
Ja, stell doch vielleicht gerade mal den Status quo dar, also wie ein typischer Immergrün-Store aktuell noch ist, damit die Hörenden auch diese Anpassung dann besser nachvollziehen können.
Ja, ich überlege gerade, ob das jetzt der richtige Weg ist. Ne?
Ja.
dann starten wir so. Also letztendlich, wie sind wir gewachsen? Wir sind, Immergrün ist hauptsächlich durch Center gewachsen, durch Einkaufscenter. Mhm. Ne, da ursprünglich Hintergrund war, weil die natürlich Food Courts haben. Und dass unsere ursprüngliche Denke auch so ein bisschen mal in der Richtung, dass wir sagen, okay, wir sind eher so, wir haben gesundes, ne, oder frisches, healthy Fast Food, so nenne ich das jetzt mal, ne, Säfte, Smoothies, Salate, damit sind wir damals gestartet Und das ist dann trotzdem immer so ein bisschen Weiblein ist eher, damals war es jedenfalls so, eher Salat und der Mann haut sich noch Schnitzel, Pommes irgendwie rein. Mhm. Und damit die halt gemeinsam essen können, ne, also deswegen Vorurteil Food Court getrennt kaufen, gemeinsam essen, das funktioniert halt im Center. Ne. Und das andere Thema ist, ein Smoothie ist ein Kaltgetränk, ne, gefrorener Joghurt, gefrorene Früchte werden verwendet. Und Deutschland ist jetzt nicht wie Australien, wo ich rund um die Uhr schönes Wetter habe, das ganze Jahr lang, wo ich das draußen genießen kann, sondern diese Produktgruppe funktioniert halt besser natürlich im Center, wo es halt immer warm ist. Ist genau wie eine Eisdiele, die funktioniert auch das ganze Jahr im Center und Außenstandorte werden im Winter geschlossen. Mhm. Das ist der Grundgedanke gewesen. Wir haben also unser Produktsortiment natürlich mit der Zeit immer angepasst, sind auch foodlastiger geworden, haben da Expertisen aufgebaut. Das Thema Wraps extrem, das Thema Bowls. Wir haben Außenstandorte besetzt, natürlich auch mit der Zeit. Wir sind in Bahnhöfen drin. Trotzdem ist das Center noch immer, ich sag mal, unser Kerngeschäft. Ne? Auch vom Standort, vom Wachstum her, dass wir darüber gut wachsen können, weil es auch viele Vorteile bietet.
Mhm.
Der Vergleich, was haben wir geändert? Ne? Oder wie kam es vielleicht auch dazu, dass wir sagen, Mensch, wir müssen nochmal umdenken. Das ist alles so im letzten Jahr passiert und passiert auch gerade noch weiter, dass es ausgerollt wird. Es haben sich natürlich, gibt es auch viele Studien zu, auch, ja, ich will nicht sagen, einmal die Zeiten sind natürlich herausfordernder geworden. Das heißt, Personalkosten sind teurer geworden, Warenkosten sind teurer geworden, Mieten zum Glück nicht, das hat sich umgedreht. Da profitieren wir von, dass die Mietflächen, die wir jetzt bekommen, viel günstiger zu haben sind, als es damals noch vor Corona war. Und dass sich auch die Konsumenten natürlich auch anders verhalten. Ne? Dass auch das Thema ist, es gab ja einen extremen Hype bezüglich auch veganer Produkte, das stagniert eher. Das ist
es tatsächlich so?
Also sehen wir ja, jedenfalls okay. So von unseren Verkaufszahlen. Ja. Ne? Es gibt ja auch viele, sehe ich leider natürlich auch, dass vegane Konzepte Probleme haben in der Expansion. Ne? Ich will jetzt keine Namen nennen. Und dass es, glaube ich, für die schwieriger ist, dass da es ja, auch im vegetarischen Bereich, glaube ich, so eine Art Sockelbildung so ein bisschen gibt, dass diese Wachstumszahlen, die damals waren, die gibt es halt in der Form nicht mehr. Und auch leider funktioniert das Thema Nachhaltigkeit bei wiederverwertbaren Bechern und solche Sachen, was auch McDonald's, was Starbucks und andere anbieten, ist auch die Nachfrage nicht mehr so hoch, weil hat man 10 verschiedene Becher irgendwie im Auto rumfliegen und irgendwie funktioniert das in der Praxis halt nicht so gut, wie wir uns das alle wünschen würden. Da gibt es dann paar Sachen, die halt anders funktionieren. Aber was wir hauptsächlich angegangen sind, dass wir gesagt haben, natürlich, wir sind über die Jahre zu kompliziert geworden, weil wir natürlich zusätzliche Produkte aufgebaut haben. Und es ist natürlich auch so, dass wir bieten immer Aktionen an, das weißt du auch, Thorsten, weiß nicht, dann gibt es einen Sommersmoothie, Winterbowl und ich weiß nicht was. Und wenn die gut laufen, dann neigt man schnell dazu zu sagen, ey, lass uns die im Sortiment behalten. Mhm. Und man erweitert ungewollt auf einmal das Sortiment. Es wird riesengroß und auch gerade was die Zutaten angeht, die werden natürlich dann auch immer breiter und hat man eine riesen Bestellliste über gefühlt 10 Seiten. Und das ist eigentlich sehr kompliziert, aufwendig für Mitarbeiter und für alle drumherum. Auch das Thema Warendurchlauf und alles, was damit drangehört. Und jetzt haben wir radikal halt damit aufgeräumt. Das heißt, wir sind unsere Sortimentsliste durchgegangen, haben massiv gestrichen. Nur noch die Bestseller sind drin, alles andere ist letztendlich rausgeflogen. Mhm. Das andere Thema ist, wir sind wieder kaufbar geworden. Damals im E-Skate 2005, als wir angefangen haben, war Hauptzielgruppe waren da oder hat sich herauskristallisiert. Die hatten wir vielleicht auch gar nicht so direkt im Kopf, aber die haben es angenommen, unser Konzept, und geliebt. Das waren eben Schüler, Studenten, junge Leute. Und die haben wir mit der Zeit auch über den Preis verloren. Es gibt Standorte, jetzt zum Glück nicht mehr, weil wir gerade umstellen, da hat ein 0,5er Smoothie und 0,4er Smoothie 7,45 Euro gekostet. Und da muss man sagen, okay, da sind wir für diese Zielgruppe. Ein Schüler hat nicht 7,45 Euro in der Tasche, um sich jeden zweiten Tag einen Smoothie zu holen. Sind wir einfach nicht mehr kaufbar. Mhm. Und die müssen wir, das machen ja auch andere Systeme auch. Ne? Man sieht es bei McDonald's, die haben das McSmart-Menü oder andere Angebote, dass sie sagen, wir wollen eigentlich jede Zielgruppe irgendwie erreichen können. Dass wir nicht aufgrund der Preispolitik bestimmte Gruppen oder für bestimmte Gruppen einfach nicht mehr kaufbar sind.
Das hatten wir, als ich gestartet bin mit Immergrün, das war ja 2011, da war es ja noch so, dass man so Einsteiger-Smoothies hatte, ne? Die bewusst ein bisschen günstiger auch war. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hat nicht eine kleine Apple-Liebe 2,95 gekostet?
Zum Startjahr.
Zum Startjahr.
Ja, genau. Und das hat sich dann auch, weil letztendlich die Preishoheit hat ja auch der Franchise-Partner, mhm, hat sich dann auch teilweise verselbstständigt, ne, dass das unterschiedlich ja, angepasst worden ist. Oder teilweise aber wurde auch mit den Größen gespielt. Es gab in einer Filiale gab es nur 0,5er, auch beim Saft 0,5er. Mhm. Und beim frisch gepressten Saft 0,5 hat man natürlich auch extreme Einstiegspreise. Aber viele Menschen, die sagen sich, mir reicht ein 0,3er. Mhm. So, dann wird er wieder kaufbar, auch von der Menge her ist das für manche dann auch attraktiver und besser bezahlbarer natürlich. Und dazu sind wir übergegangen. Also Schritt 1, einmal das alles entrümpeln. Mhm. Alles rausschmeißen, was keinen Sinn macht. Das macht es im Bestellvorgänge einfacher, das macht es für die Mitarbeiter einfacher, Stress, weil das ganze Handling wird einfacher. Kleinere Größen anbieten auch wieder in der Preispolitik. Teilweise haben wir auch wirklich Preise reduziert, mhm, weil die zu hoch waren. Das heißt, gleiche Größe, niedriger Preis.
Da finde ich eine super coole, mutige Entscheidung.
Dass wir sagen, wir gehen halt über die Transaktionen. Mhm. Wir verlieren erstmal kurzfristig im Durchschnittsbon. Das sehen wir auch. Aber nach hinten raus haben alle, die diesen Weg mitgegangen sind, haben ein deutliches Umsatzplus, was sich auch nach unten raus im EBITDA rechnet.
Ja, schön. Vor allem macht es auch noch leichter, abgesehen jetzt für den Owner und die Mitarbeiter, für die Gäste, ne, sich zurechtzufinden, ja, wenn das Sortiment kleiner ist. Weil ich meine, wir kennen es ja alle, ne, als wir hinter der Ladentheke standen, wie überfordert teilweise Gäste sind, sich durch die Menüboards da zu finden.
Ja, man kennt es auch vielleicht manchmal, wenn eine Cocktailbar ist und dann gibt es Cocktailbars, die haben da, weiß ich nicht, gefühlt 200 Cocktails. Hm. Und dann sitzt man da und bestellt sich einen Kalpi, ne? Und dann denkt man. Ja, aber ist ja letztendlich so, ne? Das sind ja auch Prinzipien, warum funktioniert jetzt Aldi Lidl so gut, ne? Die haben jetzt nur zwei Ketchup-Sorten, ne? Gewürzketchup, ja, und normalen Tomatenketchup. Und wenn ich bei Edeka bin, ne, dann habe ich da so viele verschiedene Sorten, wo ich sage, Mensch, ich will doch nur einen blöden Tomatenketchup kaufen, ne? Und ähnlich ist es natürlich jetzt. Man kann es jetzt nicht vergleichen, ne? Aber wir wollen den Kunden natürlich auch die Entscheidung leichter machen, was, mhm, du gerade beschrieben hast. Ne? Und das ist ein Thema. Das andere Thema ist, dass wir einfach digitaler werden. Ne? Das heißt, das Thema digitale Menüboards, bewegte Bilder, das zieht, mhm, natürlich auch an, weil das natürlich immer Blick fängt. Ne? Wir können unsere Menüs leichter anpassen, Kategorieboards. Und auch das Thema SOTs, also Self-Order-Terminals. Die meisten Zuschauer, Hörer und Hörerinnen kennen es wahrscheinlich von McDonald's oder von anderen Ketten, dass man da bestellt. Und da ist ein massiver Trend hin, dass gerade auch junge Leute, auch wenn die Kasse frei ist, für die ist das keine Not, dass man sagt, okay, die Kasse ist besetzt, jetzt muss ich leider beim, mhm, SOT hingehen, sondern umgekehrt. Die Kasse kann frei sein, die möchten gerne am Self-Order-Terminal bestellen, weil ich da, ich sag mal, vielleicht ist eine soziale Scheu entstanden, also mit keinem Menschen sprechen muss. Ich habe keinen Druck und ich kann in Ruhe bestellen. Das heißt, häufig ist ja so ein Erwartungsdruck, ich stehe jetzt an der Kasse und viele Leute haben sich noch nicht ganz final entschieden, mhm, überlegen noch so ein bisschen, was nehme ich. Und dann haben sie auch noch extra Wünsche. Ich sag mal, wenn ich irgendwie einen Burger bestelle und sage, ich möchte die Gurke nicht drauf haben, habe dann vielleicht noch die Sorge, wenn ich das nur mündlich mitteile, dass es dann nicht irgendwie weitergegeben wird oder nicht ankommt. Und so am Self-Order-Tümmel habe ich immer den Vorteil, ich kann mich ganz in Ruhe entscheiden. Und natürlich den Vorteil ist natürlich für das System letztendlich, es gibt das Thema Mehrverkauf, also Cross-Selling, mhm, dass ich immer noch verleitet werde, irgendwas zu nehmen, was ich vielleicht ursprünglich gar nicht vorhatte, geplant habe. Ne?
Ja, das ist ja ein Riesenvorteil. Ne? Das System vergisst halt nicht, diese Frage zu stellen. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Stress. Manchmal geht es halt einfach verloren oder haben keine Lust oder was auch immer, Cross-Selling, ja, zu machen. Genau. Ist ja tatsächlich so, ne, dass der Durchschnittsbon an SOTs höher, ja, ist als bei Kassenbestellung.
Ja, genau. Das ist definitiv so. Ja. Dass man dazu auch, vielleicht weil auch die Ruhe da ist, man nochmal überlegt, ne? Und natürlich einfach die Menüführung, dass ich einfach nicht um diese blöde Frage, an die Frage vorbeikommen, möchtest du noch irgendwie das, ein Dessert oder irgendwas dazu? Mhm. Und ein bestimmter Prozentsatz der Menschen sagt dann immer, ach, nehme ich doch. Ne? Und dann gibt es am meisten Goodie oder ist das vergünstigt oder wie auch immer. Und wir planen auch noch viele andere Sachen, was mit SOTs möglich ist. Und ja, das entspannt, entzerrt einfach die an der Kasse die Situation, weil wir vorher meist immer nur mit einer Kasse gearbeitet, mhm, haben. Das ist dann auch immer ein Engpass natürlich. Man muss bedenken, wir arbeiten mit frischen Produkten. Das heißt, wir müssen die herstellen, frisch nach Bestellung herstellen. Und wenn die Mitarbeiter halt nicht so fit sind oder sind gerade mal kommt, ich sag mal, so ein Buskunden an, kann es halt zu Wartezeiten führen. Und gefühlt, sage ich, sind vielleicht die Leute auch nicht mehr so geduldig wie früher, weil alles irgendwie immer sofort verfügbar ist. Ne? Dank Streaming, Spotify und andere Sachen, man erwartet sofort, okay, es ist sofort da und immer da. Mhm. Und die Bereitschaft zu sagen, okay, da ist jetzt eine Schlange, stell die mich an, weiß ich nicht. Ne? Ist ein SUT frei? Ah, cool, bestell ich mal eben was.
Ja, das war ja früher tatsächlich auch immer der Engpass. Ne? Da haben wir ja sehr neue Franchise-Partner und auch Mitarbeiter immer drauf trainiert, die Kasse, sage ich mal, gut im Griff zu haben, neue Gäste schnell anzusprechen. So weiter. Ich hatte jetzt gerade eine Situation, letzte Woche war das auch, weil da war ich mit Kai unterwegs, ein mittlerweile Freund von mir, der war früher Mitarbeiter bei mir. Und der hatte das dann nochmal bestätigt, dass ich da auch immer drauf trainiert habe, die Mitarbeiter, dass neue Gäste, die in den Laden kommen, immer sofort begrüßt werden. Also ne, Zeichen, ich habe dich wahrgenommen, und selbst wenn ich im Stress bin, vielleicht sogar die Tätigkeit unterbreche und schon mal Bestellungen aufnehme, weil ich immer gesagt habe, jemand, der bestellt hat, geht nicht wieder. Da muss man natürlich dann hinterher auch liefern, damit man das Ärgernis nicht größer macht. Aber wir hatten die Situation, wir kamen da in einen Laden rein, war ein Pommesladen, und da waren offensichtlich gerade eine große Lieferbestellung, weil die hatten sehr viel Burger und so weiter zuzubereiten und haben gefühlt uns erst nach 2 Minuten, wahrscheinlich war es nach 3 Sekunden, wenn man, ne, man hat ja keine Wahrnehmung, also Gefühle verleiten, das dauert ewig, bis man da wahrgenommen wird, aber es war schon verhältnismäßig lange, und dann wurde begrüßt und so, ja, bin gleich bei euch, was schon mal cool ist. Und dann hatten die aber nichts zu tun jetzt gerade, weil die gewartet haben, bis wieder irgendeine Bulette oder so fertig gebraten ist, haben dann aber auch die Zeit nicht genutzt, schon mal eine Bestellung aufzunehmen, was ich da an der Stelle nicht verstanden habe, ehrlich gesagt. Und da sagte dann Kai, hey, du hast doch früher uns immer drauf getrimmt, dann solche Zeiten auf jeden Fall zu nutzen, um da eine Bestellung aufzugeben. Ja, aber das ist ja, ne, SOT entspannt das ja total, da geht man hin, hat Ruhe, gibt seine Bestellung auf, boom.
Ja, also die rechnen sich auch sofort. Ne? Man kann es ja, klar ist eine Investition erstmal in den Standort wieder. Ne? Man kann es, wie gesagt, über Leasing oder wie auch immer auch finanzieren. Ist alles überschaubar. Und wir haben Standorte, die damit angefangen haben. Da läuft 50% des Umsatzes läuft da drüber, ne? Cool. Über diese SOT-Dinger. Ne? Und wir sehen es auch massiv in Umsatzsteigerung. Ne? Also das heißt, allein diese einfachen Maßnahmen, Reduzierung, Produktsortiment, kleinere Größen, teilweise Preisreduzierung, ne? Mit verbunden natürlich mit einem sinkenden Umschiffsbon, aber mit einer extremen Erhöhung der Transaktion, also der Kunden der Bestellung, was sich hinten raus rechnet, und das auch begleitet durch SUTs. Und dann geht es natürlich darum, wenn ich auf einmal mehr Kunden habe jetzt, muss ich natürlich gucken, welche Engpässe habe ich. Nicht, dass ich mache oben den Trichter auf, aber kannst du nicht, was du gerade angesprochen hast, nicht abarbeiten sozusagen. Und das ist dann wichtig zu gucken, okay, wo hapert's denn? Und banale Sache, wir haben ja, du kennst ja diese Jars, also so Mixbecher, ne, wird ja jeder Saftsmoothie wird frisch gemixt in so einen Mixbehälter. Und wenn ich natürlich nur 3 von diesen Dingen habe und 4 kaputt im Lager habe, dann wird es natürlich irgendwann schwierig, ne, dass man wirklich mal die ganze Prozesskette einfach mal wirklich von vorne bis A bis Z durchgeht. Wie seid ihr aufgestellt? Was könnt ihr wirklich auch an Umsatz in einer Stunde schaffen? Weil gerade wenn man auf Umsatzsteigerung guckt und man guckt sich mal so die Stunden an, ist bei vielen die Denke, ja, in der Stunde habe ich ja nicht viel Umsatz. Jetzt sagen wir morgens um 10 Uhr, wo wir gerade aufgemacht haben. Da muss ich ja irgendwas machen, um da mehr Umsatz zu generieren. Mensch, da ist aber gar keiner im Center da. Mhm. Ne? Du musst die Stunden gucken, ne? Wo du an einer Kapazitätsgrenze bist. Da hättest du vielleicht noch 20, 30 oder x% mehr machen können, weil du da nicht in der Lage warst, die abzuarbeiten, weil die Kunden sich nicht mehr angestellt haben oder du nicht schnell genug warst. Ne? Und diese Engpässe muss man identifizieren und gucken, wie können wir da halt auch systemseitig unterstützen, um die Prozesse da zu beschleunigen und mehr Umsatz pro Stunde halt zu generieren und mehr Gesamtumsatz letztendlich natürlich auch.
Die digitalen Menüboards gab es ja zu meiner Zeit auch noch nicht. Wir hatten noch, ich bin ja handwerklich jetzt auch nur so minder begabt, und wir hatten da diese riesen Ovalen, die gefühlt 5 Meter lang war, wo man 4 Leute brauchte, um das da abzuschrauben. Und ich hatte dann irgendwie so einen Akkuschrauber, und ich habe ja immer, der Akkuschrauber hat den Designpreis gewonnen, der sah halt schick aus.
Aber Red Dot Design.
Ja, aber total. Und da muss man das immer, um da irgendwas zu ändern. Und das ist ja auch geil, wenn man jetzt einfach mal ad hoc da irgendwie, keine Ahnung, ne? Tagesmenü oder Mittagsmenü oder was auch immer.
Genau, irgendwelche Deals, kann. Ne? Also genau, Mittagsdeals oder irgendwas einspielen kann, ja.
Ja. Und von den Flächen her, die er jetzt bespielt, mit neuem Konzept?
Ja, einmal, also was ich gerade gesagt habe, das zahlt ja allen einmal, wir nehmen Komplexität raus, ne? Das heißt, weniger Produkte, Mitarbeiter muss weniger lernen, sozusagen weniger können, weniger Bestellaufwand, den ich auch damit verbunden habe. weniger Stress an der Kasse, weil vieles einfach über ein SOT geht. Es kommt einfach ein Produktionsbon raus vorne, ne? Und dann über den Bildschirm kann ich natürlich den Kunden informieren, ist in Bestellung und ist gleich fertig. Und was wir natürlich auch dadurch machen, dass wir sagen, okay, wir gehen auch auf kleinere Flächen. Ne? Das heißt, wir sind, ich sagte eingangs ja vertreten, hauptsächlich Center. Aber was wir auch jetzt konkret angehen, sind diese Mallflächen. Mallflächen heißt praktisch im Gang eines Einkaufscenters. Wenn wir Einkaufscenter aus den 90er sehen, da waren damals so Blumenkübel. Und irgendwann haben natürlich die Centerbetreiber gedacht, Mensch, der Blumenkübel zahlt keine Miete. Da könnte ich doch lieber irgendjemand anders hinstellen. Ne? Und was habe ich heute? Da sieht man häufig so Handy-Reparatursets oder Läden oder Stände. Dann Promotion-Stände sieht man. Ja, und die verschiedensten und kleinen Gastro-Eisdielen, kleine Segafredo, kleine Konzepte. Und da haben wir jetzt eben neuen Betriebstypen entwickelt, der auch genau letztendlich darauf zugeschnitten ist.
Lass mal kurz drüber sprechen, wer da Pionier war bei Immergrün. Auf eine Mallfläche zu gehen. in den Kölner Karten.
In den Kölner Karten. Mal nachdenken. Ja, du hattest die erste, wir nennen es intern Freshbox, das ist ein Konzeptname. Ja. Nach außen hin würde ein Kunde sagen natürlich, okay, das ist ein kleinerer Immergrün. Mhm. Ne? Und ja, also letztendlich hast du recht.
Ja, haben wir damals umgesetzt. Mit Dresden zusammen. Ne? Dresden war, glaube ich, noch ein halbes Jahr vor uns. Und unter so einer Rolltreppe, schräge. Und wir waren ja in den Kölner Kaden. Da war noch damals das Raumschiff ist gelandet, weil es irgendwie doch größer war, als sich alle vorgestellt haben. Aber es hat echt Bock gemacht, auf so einer Fläche zu arbeiten, muss ich sagen.
Ja. Also ist natürlich klein, kompakt, überschaubar. Ja. Ne? Und klar, man ist transparent. Mhm. Es gibt nicht diesen Rückzugsraum nach hinten. Sonst hat ja jeder Gastro hat ich sag mal, eine Zubereitung, die hinten gelagert ist. Das wirkt auch häufig auf Mitarbeiter wie so Magneten. Ich weiß auch nicht, der da versteckt in der Wand ist, kaum ist keiner da, zuck, sind alle
in der Vorbereitung, das kenne ich noch.
Früher, als wir gestartet sind, gab es zum Glück keine Handys, ne? Ja. Und heute haben die alle ihre Handys hinten liegen, da muss man sich auch natürlich eine Lösung für
nach vorne
lassen,
legen.
Ne? Die vorne in die Kasse legen, dass man da drin kann, ne? Und das gibt's dann nicht. Das heißt, man ist immer in dieser Bühnensituation, ne, immer transparent. Was hat Kunden natürlich auf der einen Seite gut sehen. Ich sehe, wie alles frisch gemacht wird, dass alles sauber angehalten, ne, so soll es sein. Hat Vor- und Nachteile, aber ich werde von allen Seiten auch gesehen. Das heißt, man läuft nicht so schnell dran vorbei, wie vielleicht mal in einer Shop-Lösung. Und das Invest ist viel geringer. Mhm. Ne? Das heißt, ich hatte ja vorhin so ein bisschen davon gesprochen, zu sagen, wir müssen kaufbarer für Endkunden werden. Ja, das ist die eine Seite, aber wir müssen auch kaufbarer für Franchise-Interessenten werden. Mhm. Weil letztendlich mit der Zeit, neben den gestiegenen Material- und Lohnkosten für Ladenbau, sind wir auch immer teurer geworden. Immer größer, immer komplexer vielleicht die Läden. Und das haben wir auch radikal sind wir das Thema angegangen.
Da muss man vielleicht noch kurz erwähnen, dass das jetzt keine Immergrün-spezifische Entwicklung war, dass Ladenbau und so immer teurer geworden ist. Ist ja bei ganz vielen gastronomischen Konzepten im Franchising so, dass man die ersten Standorte wurden, ich sage einfach mal eine Zahl, für irgendwie für 100.000, 150.000 Euro Investment wurden die eröffnet und irgendwie 5 Jahre später war man auf einmal bei 400.000 Euro Investment, ne, was jetzt man nicht über den Franchise-Geber jetzt zuschustern kann, sondern ist halt einfach, weil alles ringsherum teurer geworden, ist erstmal größer geworden, mehr Sortiment und so weiter und so fort. Und das war ja dann echt eine Herausforderung. Auch aus Finanzierungssicht ist das ja eine Riesenherausforderung.
Genau. Das Thema auch gerade aus Thema Finanzierung ist ja nicht einfacher geworden, Thorsten, das weißt du besser als ich. Und um da wieder eben für Franchise-Interessenten kaufbarer zu werden, dass wir sagen, es können auch Leute mit weniger Eigenkapital sich ein Immergrün leisten, das war auch das Ziel natürlich dahinter. Und dass man auch besser multiplizieren kann. Das heißt, durch weniger Komplexität kann ich einfach multiplizieren. Mhm. Wir haben ja Außenstandorte mit Bestuhlung, die riesengroß sind, die super erfolgreich sind. Aber es ist natürlich schon was anderes, die zu betreiben, als wenn ich jetzt so eine kleine, ich nenne es mal Freshbox, betreibe im Center drin. Und da kann ich leichter multiplizieren, geringeres Invest, weniger Personal, weniger Komplexität. Also ich sage, okay, ich kann theoretisch 3 oder x mehr Freshboxen hintereinander öffnen.
Mhm. Ändert sich am Sortiment etwas, also an der Sortimentsbreite? Ich meine jetzt nicht, wie viele Smoothies oder Säfte es gibt, sondern werden dort auch Bowls gespielt, Wraps, Salate, also das breite Sortiment, nenne ich mal, oder ist da reduzierter?
Ja, das müssen wir uns individuell angucken. Es gibt sehr, sehr kleine Flächen, wo wir dann überlegen müssen, macht das jetzt hier Sinn, da Bowls noch anzubieten? Mhm. Also den Standard-Säfte, Smoothies, Matchas, was wir gerade haben, und auch Eistees, die gibt es. Damit startet man natürlich. Mhm. Ne? Und dann das Thema Wraps ist auch immer bespielbar. Und das Thema Bowls, das ist eher so ein bisschen variabel, weil das erfordert dann auch wieder natürlich mehr Platz, mehr Vorbereitung. Ob man dann vielleicht ein kleines Sortiment hat, wenn man sagt, okay, wir spielen hier nur 4 Bowls, das ist eine Möglichkeit, eine Spielbarkeit, aber das ist individuell von der Fläche und natürlich auch vom Center abhängig. Was gibt es da für einen Wettbewerb? Macht das hier Sinn? Dann habe ich das Publikum auch dafür.
Mhm. Also wir hatten zu unserer Zeit noch die Herausforderung, wir hatten ja dann auch Bowls mit hinzugenommen und waren im City Point, sind wir ja gewechselt, auch von einer Ladenfläche wieder auf eine Mallfläche, wo wir sehr klein dann wieder waren und haben da auch das Bowl-Thema gespielt. Und damals, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da gab es noch nicht so viele Bowl-Läden, da war dieses Thema Bowls und so weiter auch noch nicht gelernt. Mhm. Und gefühlt, also war meine Wahrnehmung, die Leute wollten die Bowls weniger mitnehmen, sondern mehr vor Ort verzehren. Und wir hatten keine Beschulung mehr an der Fläche und haben dadurch deutlich weniger Bowls gekauft. Nehmt ihr wahr, dass es mittlerweile so ist, dass Bowls auch gerne ein Produkt ist, was mitgenommen wird? Also to-go-fähig ist, so nenne ich es mal. Mhm.
Also wenn ich von mir ausgehe, dann ja. Ja. Das ist eng gleich eins, weil ich nehme die gerne auch mit nach Hause für Family. Mhm. Und weil die auch klar super lecker sind. Hängt viel vom Standort auch ab. Es gibt Standorte, die zum Beispiel am Wochenende sehr stark frequentiert werden, große Frequenzen, dann konsumieren die Leute vor Ort. Es gibt diese Innenstadtteil-Center, wo ich viel Publikum habe, die regelmäßiger kommen, die ihren Alltagseinkauf auch da erledigen, weil da irgendwie noch große Supermärkte, LEH oder irgendwas drin ist. Und die nehmen sich dann oder Büros drumherum auch was mit. Zusätzlich arbeiten wir natürlich auch mit Lieferdiensten zusammen. Ne? Das heißt mit den gängigen, also Lieferando, Uber Eats, was es da gibt und Volt. Und darüber, wenn ich ein Büroumfeld habe, funktioniert das Thema auch gut.
Mhm. Okay.
Vielleicht auch noch, es gibt ja immer bestimmte Trends. Ne? Das Thema Bowls, das wird schon lange gespielt. Ne? Das sehe ich jetzt gar nicht so als kurzfristigen Gastro-Trend. Genau das Thema Smoothies gibt es schon über 20 Jahre jetzt hier auch in Deutschland und hat seinen Bestand. Und deswegen ist vielleicht auch die Gastro mal spannend, weil es gibt immer wieder was Neues, was reinkommt. Wir sind aber an der Langfristigkeit interessiert. Ne? Unsere ganze Marke ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Ne? Wir hätten das Ding auch damals 2005 nennen können Axel, Marc und Thorsten Smoothie-Bude. Mhm. Ne? So, dann hätten wir aber auch nur eine Kompetenz für Smoothies und Säfte letztendlich gehabt. Wir haben es bewusst immer grün genannt, um zu sagen, wir können jedes Produkt, was irgendwie frisch, Lifestyle, gesund ist, können wir mit in unser Portfolio aufnehmen und auch wieder rausschmeißen. Und damals, als wir gestartet sind, da gab es das Thema Bowl gar nicht. Ne? Nicht in unserer Welt und war auch sonst halt noch nicht publik. Ja. Das, was wir irgendwo hinten aufschnappen können oder abgucken können. Und von daher ist das richtig. Aber auf der anderen Seite war es auch so ein bisschen nicht nur Segen, sondern auch Fluch, weil wir natürlich jeden Quatsch mit aufgenommen haben zwischendurch in den 20 Jahren, wo wir gesagt haben, das ist eine super Idee, die nehmen wir mal mit ins Konzept auf, die wir jetzt letztendlich bereinigt haben. Ne?
Ja, ich erinnere mich an eine Situation, da hatten wir verkaufsoffenen Sonntag. Da war Marc auch bei uns in Kassel, weil wir neu eingeführt haben, Donuts und Crepe, glaube ich. Und dann standen wir da verkaufsoffenen Sonntag, wo ja naturgemäß immer sehr viel los ist, mit zwei neuen, ungelernten Produkten für uns und unsere Mitarbeiter. Und es war einfach eine Katastrophe. Und es hat sich auch nicht durchgesetzt, ne? Weil es hat auch keiner die Glaubwürdigkeit war jetzt gar nicht gegeben. Warum sollte Immergrün jetzt Crepe verkaufen? Also nichts gegen Crepe natürlich, ne? Aber.
Es ist auch so ein Thema wie Kaffee, ne? Ja. Also viele, auch Partner sagen, Mensch, können wir nicht Kaffee anbieten? Ich sag, also wenn ich persönlich Lust auf einen Kaffee habe, ne? Denke ich jetzt nicht automatisch an Immergrün. Mhm. Sondern dann gehe ich ein zu den verdächtigen Ketten. So, wo ich die mit Kaffee assoziiere. Wenn ich natürlich Lust auf frisch gepressten Saft habe, dann gehe ich, oder ein Smoothie oder was auch immer, dann gehe ich halt zu Immergrün. Und beim Saft denke ich auch nicht, die ganzen Kaffeeketten bieten ja auch Saft an.
Ja, ja.
Aber käme ich jetzt auch nicht auf die Idee zu sagen, ich trinke da jetzt schönen Orangensaft, ich gehe mal nach Starbucks.
Ja.
Also diese Verbindung habe ich halt nicht, diesen Link. Und das ist dann eher mehr so Not. Eigentlich lohnt sich das nicht. Also ich würde unterstellen, die meisten, die Kaffee kaufen, das trinkt der Franchise-Partner und die Franchise-Partnerin und die Mitarbeiter, ne? Sagen auch das, manche ganz offen, ne?
Das kann gut sein, aber da kommt mir nur zugute, dass ich so ein riesen Krümel-Kaffee-Fan bin. Das war immer sehr einfach für mich.
Du hast nicht so eine Riesenmaschine, ne?
Nee, war einfach nur ein Wasserkocher.
Ja.
Hat das jetzt die Neuausrichtung irgendwie erfordert sich das andere Typen von Franchise-Nehmern? Also könnt ihr da in die Breite gehen, um Franchise-Nehmer-Typen anzusprechen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob sich da viel, so viel geändert hat. Also Gastro-Erfahrung war nie von uns jetzt ein Kriterium, sondern es ist eher wichtig, dass er vielleicht ein paar kaufmännische Fertigkeiten mitbringt. Wenn ich jetzt einen ausgebildeten Koch habe, hat der häufig die Tendenz, seine eigenen Kreationen, seine eigenen Sachen zu verwirklichen. Und für den ist wahrscheinlich Individualgastronomie besser, weil er da seinen Traum vom Kochen ausleben kann. Und bei uns ist Gastro eher ja natürlich das Umsetzen von Vorgaben. Wir nehmen gerne Verbesserungsvorschläge, nehmen wir alles mit auf. Die werden auch von Franchise-Partnern umgesetzt, wenn das natürlich Sinn macht. Wenn wir sagen, okay, klar, objektiv, das ist wirklich Mehrwert fürs System, dann machen wir das. In jedem Fall, aber trotzdem heißt es natürlich, folge dem System, was sich bewährt hat. Ne? Und nicht, ist hier ein Tummelplatz, dass du deine eigenen Ideen ausleben kannst.
Ja.
Aber generell, das ist ja ein Thema Franchise. So, und deswegen, man muss ja auch nicht kochen. Ne? Wir haben den Vorteil, ich sag jetzt mal, wie soll ich das sagen? Wir stinken nicht, ne? Also wir haben ja nichts, wir haben keine Fritteuse. Wo wir sagen, okay, das ist riecht irgendwie unangenehm, wo wir Fettabluft oder andere Sachen, Fettabscheider, solche Sachen benötigen. Und bei uns ist das frische Zubereiten von Säften, Smoothies und Bowls. Und das ist eine saubere Geschichte letztendlich. Mhm. Ne? Das geht alles nach Rezepturen, nach Vorgaben. Und deswegen ist es nicht notwendig, dass da einer Koch oder irgendwas gelernt hat in dieser Richtung. Wenn jemand Gastroerfahrung ist, dann ist das gut, weil dann kennt er das Business, der weiß, okay, ich bin Gastgeber, es kommt hier auf Thema Wareneinsatz, Personaleinsatz, das sind die so die wichtigsten Kennzahlen, die man selber steuern kann, darauf kommt es an. Und deswegen sind auch Leute, die einen kaufmännischen Hintergrund haben, das sind jetzt keine großen Manager vom DAX-Konzern sein, ne, aber jemand, der dann Gefühl fährt und nicht nur sich nach Gefühl leiten lässt, sondern das in eine Tabelle, am besten in eine Excel einträgt und mal guckt, Mensch, bin ich hier richtig auf Kurs und nicht drei Monate später in einem BWA oder irgendwann entdeckt vom Steuerberater, am besten am Ende des Jahres, ups, habe ich doch nicht so gut gewirtschaftet. Mhm. Und da sollte man wirklich am Ball bleiben und schauen, dass man da sich in der Range, in der vorgegebenen auch befindet, damit man auch wirtschaftlich erfolgreich ist.
Ja, ist ja auch ein Riesenvorteil da wieder vom Franchise-System, dass man gute Benchmark-Vergleiche hat, dass man einfach sagt, hey, im Durchschnitt ist der Wareneinsatz XY und wenn ich mich da von weg bewege.
Genau.
Ja.
Um deine Frage noch zu kommen, es ist, glaube ich, leichter mit uns jetzt zu wachsen.
Mhm.
Das hat dieses neue Konzept. Das heißt, wenn das vorher nur ganz wenige geschafft haben vom Skill-Level, was die mitgebracht haben.
Also meinst du zweiten, dritten Standort und so.
Ja, genau. Ja. Ja, das meinte ich. Ist es jetzt einfacher mit einer Freshbox, mit diesem reduzierten, mit weniger Komplexität, mit weniger Invest, was notwendig ist, einen zweiten und einen dritten Standort zu machen.
Wie ist denn ganz grob das Invest? Wo bewegen wir uns da? Also wenn jetzt mal Range
ich denke würdest... so an, dass Laden so etwas unter 100.000 liegt. Ja. Und klar, dann gibt es noch eine Einstiegsgebühr und ein bisschen Ausbildung, die Sachen drumherum. Aber so roundabout um die 100.000. Das heißt, mit dem EK vielleicht von... haben wir immer so 15%, ne? Also ab wer 10.000 mitbringt, mit dem kann man sich unterhalten und prüfen, ob das umsetzbar ist. Ne? Und das variiert natürlich immer so ein bisschen nach Fläche auch, die dann ist.
Ja.
Aber vielleicht ein Satz noch zum anderen Thema. Es gibt jetzt nicht ein Zwei-Parteien-System, dass man sagt, es gibt einmal Immergrün 1.0 und Immergrün 2.0, die ganzen tollen Verbesserungen haben, wie Freshbox, wie wir es intern nennen, sondern letztendlich die ganzen Erkenntnisse, die haben wir natürlich an bestehenden Standorten getestet und die haben wir auch schon ausgebreitet, letztendlich ausgerollt und wir sehen es da an den Zahlen, dass sie dann teilweise zweistellig einen Umsatzplus haben zum Vorjahr. Das heißt, gleiches Wettbewerbsumfeld, gleiches Mitarbeiterteam, gleicher Franchise-Partner und die Umsätze gegen den Trend gehen die nach oben. Und das freut uns sehr, dass wir sagen, Mensch, da haben wir genau den richtigen Schlüssel gefunden, das richtige Werkzeug, um das hier nach vorne zu bringen alles.
Ja, cool. Sehr, sehr schön. Hast du noch was zu ergänzen zum Konzept?
überlege ich gerade. Ne? Also allein zum Konzept, ne? Man kann natürlich noch sprechen, was ich finde einfach, Gastro ist eine super spannende Branche. Ne?
Na,
müssen wir nicht drüber uns unterhalten. Ja. Ne? Und es ist einfach viel Bewegung drin, es passiert viel. Man muss auch sagen, es ist immer komplexer geworden. Ne? Wenn man in die Vergangenheit guckt, da konnte man mit nichts Geld verdienen. Ne? Wenn wir jetzt mal die Uhr 20 oder 30 Jahre zurückdrehen, ne? Da habe ich eine Pommesbude aufgemacht, habe Pommes gehabt, Currywurst, Krakauer und fertig. Und drei Soßen. Ja. Currysoße, Ketchup, Mayo. Ach, Senf braucht ihr auch noch.
Ja, ja. Vier.
So, und heute ist es halt, finde ich, so komplex geworden. Ne? Das Thema, ich muss nicht einmal ein Produkt immer weiterentwickeln, was eine Systemzentrale übernimmt, immer neue Aktionen bieten. Auch das Thema Einkauf ist immer herausfordernd geworden. Ich muss natürlich zu guten Preisen, zu bestätigten Preisen eine dauerhafte Lieferfähigkeit aufrechterhalten, dass wir immer die gleiche Qualität liefern können. Und auch das Thema, ich muss ja überall präsent sein, sei es Social Media in allen Bereichen und Datenschutz. Es gibt da sehr viele Themen. Es ist immer komplexer geworden, sich hier in Deutschland selbstständig zu machen. Und deswegen ist es, glaube ich, aus unserer Sicht auf jeden Fall sinnvoller, leichter, wenn ich wachsen will oder so, was mit einem Franchise-System zu machen. Weil sonst muss ich das alles selber abbilden und das wird sehr, sehr teuer und sehr aufwendig sein. Als wenn ich so sage, jetzt, ich mache Individualgastronomie. Wenn ich natürlich mein eigenes kleines Restaurant machen möchte, ne, kann ich, wenn da jemand den Hintergrund hat und so, gerne. Ne, aber es ist, glaube ich, ungleich schwerer und teurer als früher.
Ja, absolut. Würde ich dir definitiv mitgehen. Ja. Yes. Wenn jetzt jemand Interesse hat und sagt, habe ich richtig Bock drauf, sucht ihr irgendwie gerade in speziellen Bundesländern, sucht ihr bundesweit oder gibt es irgendwo Ballungen, wo ihr sagt, da haben wir coole Standorte?
Genau. Also die Standorte, das ist auch ein Vorteil von uns jetzt, die Standorte, da kümmern wir uns drum. Es ist ganz selten der Fall, jetzt haben wir mal einen Fall gehabt, wo eine Franchise-Partnerin einen Standort selber mitbringt und sagt, Mensch, ich habe hier einen. Und sonst ist das natürlich auch unsere Aufgabe des Systems, dass wir da vermitteln und den Franchise-Partnern Flächen anbieten. Letztendlich treffen wir gemeinsam mit den Franchise-Partnern die Entscheidung, ist das richtige Center oder der richtige Standort und die richtige Lage auch innerhalb des Centers, das muss man sich genau anschauen. Und da sind wir mit allen großen Centergesellschaften, Westfield, ECE und welche es alle gibt, sind wir natürlich in Gesprächen und haben da viele Flächenangebote deutschlandweit. Ne? Das heißt, einfach uns ansprechen, wir finden gemeinsam eine super Fläche, auch das teilweise in sehr kurzer Zeit aktuell, weil ich einiges da im Petto habe und wir suchen auch natürlich Partner, die Bock haben, mit uns zu wachsen und die Spaß einfach an Gastronomie und an Unternehmertum haben.
Also packen wir auch alles in die Shownotes, Links und so weiter und so fort. Und du bist ja verantwortlich, ne, für mit Expansion.
Genau.
Also sie kommen dann mit dir in den Austausch.
Ja, also wir machen Kollegen mit dem Rick zusammen, ne, aber irgendwann natürlich auch klar mit mir, ne. Und uns ist das Thema wichtig, Transparenz, ne. Ihr könnt uns, ne, also alle, die ja zuhören, ihr könnt uns jede Frage stellen. Uns ist wichtig, es gibt ja so kleine Schleife noch, also so drei Säulen, die sind wichtig. Einmal, ist das System passend? Ist das erfolgreich? Ist der Standort gut? Und dann die Person, die es betreibt. Und deswegen nehmen wir uns echt viel Zeit, um im Vorfeld rauszufinden, passt die Person zu Immergrün? Glauben wir, die wird erfolgreich? Es geht uns eben um eine langfristige Franchise-Partnerschaft, ne, dass wir langfristig erfolgreich werden und da eben heraus identifizieren, ist die Person, ja, passt die zu Immergrün und wird die erfolgreich sein mit uns.
Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die jemand mitbringen sollte?
Also einmal muss er natürlich richtig Bock auf das Thema haben. Also jemand, der jetzt sagt, ich möchte Geld verdienen und mir ist egal womit, ich glaube, das funktioniert nie. Ja,
der wird generell in der Gastro nicht happy.
So. Und er muss sich wirklich die Finger schmutzig machen. Ja. Das ist das Thema, also wirklich, er braucht eine Hands-on-Mentalität. Wir sind jetzt kein Investorenobjekt. Im Moment jetzt jedenfalls nicht, dass jemand kommt und sagt, Mensch, ich kaufe hier einen Laden, stelle 10 Leute ein, die machen das und ich fahre nach Dubai und irgendwann hole ich das Geld einmal ab. So, das funktioniert nirgendwo in der Gastronomie so. Ne? Sondern ich muss wirklich am Anfang, muss ich mit vor Ort arbeiten. Ich kann das reduzieren. Klar, wenn ich einen zweiten Laden aufmache, muss ich das reduzieren und dann einen dritten Laden etc. Aber man muss von Anfang an mit im Store, das heißt selber Toast, man muss einfach da sein. Es ist Ware, es geht um Kunden, es geht um Servicequalität. Es sind da viele Dinge und ich muss erstmal das erste Jahr, würde ich sagen, ein gutes Team aufbauen heutzutage.
Ja, und geht ja ganz oft auch nur über das Thema eigenes Vorbild sein, also um ein gutes Team aufzubauen. Und immer Deckel auf den Jar machen, sonst wird mehr schmutzig als
sonst
nur
mehr schmutzig.
Als die Hand und die Finger. Das passiert ja nahezu jedem Mal, ne, oder? Dass man einfach vergisst, den Deckel auf den Jar zu machen.
Ja, also.
Das passiert dann auch nur einmal. Weil den ganzen Mixer dazu reinigen, ist sehr uncool.
Ja, wenn man die Mixerklappe runter hatte, dann ist es wenigstens noch okay, ne? Ja. Sonst ist der ganze Laden halt mit irgendwie Erdbeeren oder Himbeeren besprüht. Ja. Also das wäre nicht so optimal.
Ja. Ja. Könntest du noch sagen, du hast ja wahrscheinlich jetzt schon wieder, seitdem du da bist, viele Gespräche geführt.
Ja.
Was wird häufig so unterschätzt von Menschen, die sich dafür interessieren?
Ich glaube, wenn man noch nicht in der Gastro gearbeitet hat, also viele stellen sich vielleicht noch ein bisschen leichter vor. Es ist nicht schwierig. Man muss es aber ernsthaft wirklich von Tag 1 angehen. Was ich immer wieder erlebe, dass im Thema Schulung, dass jemand glaubt, nach einer Woche, ich kann alles. Und dass man dann immer noch dagegen argumentieren muss, Mensch, du bist hier in der Ausbildungsfiliale, du hast ein top eingespieltes Team um dich rum, hier läuft alles von alleine und du bist ein Rädchen hier, das unterstützt. Ja, und es ist ein Riesenunterschied, wenn man dann im eigenen Laden steht und das voll so abgetan hat und sagt, Mensch, ich kann hier alles. Ja, also man muss wirklich auch dann mehrere Wochen, mindestens 3 Wochen, also erster Schritt zum Mitarbeiter, zweiter Schritt zum Schichtleiter, dritter Schritt zum Franchise-Partner ausgebildet werden, um da ja letztendlich auch im Nachgang erfolgreich zu sein. Ich weiß nicht, aber so, dass viele Leute sich heutzutage immer denken, Mensch, ich bin der King, ich kann alles und alles läuft irgendwie automatisch. Aber ich musste es auch brutal lernen von Anfang an. Und so kann ich jeden nur dazu raten, eine Ausbildung, egal ob es jetzt hier bei Immergrün oder irgendwo anders ist, das wirklich ernst zu nehmen, weil die Systemzentrale wird sich ja schon Gedanken gemacht haben. Die haben die Erfahrung, warum das so lange ist. Und auch wenn man meint, man macht hier jeden Tag ähnliche Prozesse, man muss es wirklich aus dem FF können.
Ja, und klar, man macht immer ähnliche Prozesse, aber es gibt ja so viele Überraschungen. Ich sage immer, Gastronomie ist wie Jazz, man muss halt immer improvisieren können. Es passiert halt immer irgendwas. Mitarbeiter fällt aus oder kommt eine Gastbeschwerde, ein Lieferant kommt zu spät, irgendein Produkt ist aus. Es ist halt immer irgendwas. Aber mir hat das immer total viel Spaß gemacht. Also auch immer das, was anderes war. Weil das ist ja einfach geil, diese Reise da zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Damit auch umgehen können. So, man entwickelt ja auch irgendwann eine Gelassenheit.
Es sind ja auch viele was denn. Das ist ja das Thema am Gast sein, Menschenführung, ich muss mich mit Controlling auseinandersetzen. Es sind wirklich einige Skills, die man dann teilweise schon mitbringt oder dann mit Unterstützung durch uns und andere Franchise-Partner in der Gemeinschaft dann einfach entwickelt und ausbaut. Und die werden dann auch letztendlich erfolgreich. Also wer sich Bereitschaft hat zu verändern, weiter zu optimieren, an sich zu arbeiten und Bereitschaft im Store, das sehen wir ganz klar auch an den Zahlen, die Leute, die Franchise-Partner und Partnerinnen, die im Store sind, oder nah dran am Store, ne? Man kann nicht jeden Tag im Laden sein und gerade wenn man mehrere Läden hat, aber die wirklich nah dran sind, die sind wirklich erfolgreich und die verdienen gutes Geld.
Ja. Also richtig schön, vor allem schön zu hören, dass die Snack People Vorreiter waren.
Der Pionier mit dem Start
in Kölner Kahn. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, im Sinn der Persönlichkeitsentwicklung gibt es so immer diesen 7-Jahres-Rhythmus.
Okay.
Wo man sagt, nach 7 Jahren ist immer so ein Ring geschlossen und dann kommt eine neue Phase und mit 49 Jahren fängt die Rückreise an, zurück zum Ich, so wie man geworfen wurde. Ne? Das ist doch eine schöne Analogie jetzt, dass jetzt Immergrün wieder ist wie 2011.
Ja, so ungefähr. Ne? Hat sich alles ein bisschen zurückgedreht, so back to the roots, back to the basics. Ne? Und also auch jetzt, wie gesagt, ich war über 10 Jahre raus und es macht mega Bock, ne, zu sehen, dass sich alles entwickelt, dass wir wirklich da große Schritte voran gemacht haben. Also mir macht die Arbeit super viel Spaß und auch das mit den Gesprächen mit den Interessenten, verschiedenste Menschen kennenzulernen mit verschiedensten Hintergründen, wo die herkommen. Also einfach toll. Also wer Bock hat, soll uns anschreiben, ansprechen. Also wir sprechen mit jedem, setzen uns mit jedem zusammen, der ernsthaftes Interesse hat und prüfen dann einfach, ob das gemeinsam gut passen kann.
Nice. Um es noch ein bisschen größer zu machen, aus der Raupe wurde ein Schmetterling.
Ja.
Und jetzt flieg raus hier.
Alles klar.
Ja, vielen, vielen Dank. Sag, du hast noch irgendwas auf dem Herzen, was du zwingend loswerden willst.
Im Moment nicht.
War mir ein Fest.
Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam mal wieder ein Smoothie trinken am Stand. Komm mal irgendwo vorbei, wenn du in der Nähe bist.
Ich hatte ja neulich noch Fotos geschickt aus Berlin, wo wir wieder Frozen Joghurt gegessen haben. Ich liebe ja immer noch den Frozen Joghurt, der sich leider nicht durchgesetzt hat. Aber nach wie vor ein geiles Produkt, aber Deutschen hängen halt doch sehr an der italienischen Eisdiele. Gut.
Ich auch.
Gut, so,
danke
vielen Dank
für die Einladung, Thorsten.
Ja,
ne?
Gerne. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.